Kopfsalat und Butterbrot. Ihr hört den Podcast von Akzente aus Voitsberg. Ich bin Dorothea Sauer und heute darf ich wieder Dr. Dr. Adrian Moser bei mir begrüßen. Schön, dass du da bist, Adrian.
Wieder herzlichen Dank für die Einladung.
Du bist Landarzt in Birnbach und Doktor der medizinischen Wissenschaft und wir haben schon zwei Podcasts miteinander gemacht. Und beim dritten beginnt ja eine Serie und das heißt, wir werden heute ganz offiziell die Serie Medizin zum Anhören mit Dr. Moser begründen.
Das freut mich sehr. Das ist eine gute Idee und ein tolles Projekt.
Heute sprechen wir über Risikofaktoren für unsere Gesundheit, zum Beispiel ein hoher Blutdruck oder erhöhtes Cholesterin. Adrian, angenommen, ich bin zwischen 50 und 60 Jahre alt, habe einen stressigen Alltag, lebe aber grundsätzlich gesund, fühle mich auch gesund, ernähre mich gut und rauche nicht. Und ich komme jetzt zu dir in die Praxis, weil ich mein persönliches Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Krebserkrankungen herausfinden möchte. Wie gehst du da vor?
Also ich glaube, prinzipiell haben wir da in Österreich ganz gute Möglichkeiten mit der jährlich möglichen Vorsorgeuntersuchung, dass man sozusagen das im Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung wirklich auf den Punkt bringt. Was heißt auf den Punkt bringen? Auf den Punkt bringen bedeutet, das Ganze zu objektivieren. Ja, das heißt, was wirklich relevant ist, und darum haben wir da auch wirklich gute Zugänge in Österreich, dass wir da einen Termin für eine Vorsorgeuntersuchung ausmacht, wo eben Urin, Blut abgenommen wird und dann eben ein Gespräch stattfindet, wo wir eben in einem persönlichen Gespräch das Gesamtkonzept des Patienten kennenlernt. Und was meine ich mit Gesamtkonzept? Da geht es also wirklich, das Leben sozusagen ein bisschen durchzuleuchten, um zu schauen, gibt es Familiengeschichten, wie ist der konkrete Lebensstil, sprich Rauchen, Alkohol, Bewegung, konkrete Ernährung, Alltagsstress oder belastende psychosoziale Situationen sozusagen kennenzulernen und auch ganz klar einmal auf den Punkt zu bringen und dieses biopsychosoziale Bild dann zu vervollständigen mit konkreten Blutwerten wie eben Cholesterin, Blutdruck oder Blutzucker, weil eben die Zusammenkunft von all diesen Faktoren uns dann ein Grundrisiko gibt. Und heutzutage können wir da professionelle Risikorechner verwenden, wo wir dann ein sogenanntes 10-Jahres-Risiko berechnen können, um dann wirklich zu sagen, in welchem Bereich befinde ich mich und dann auch konkret sagen, was kann ich tun, um dieses Risiko zu reduzieren? Einerseits eben mit Lebensstilmaßnahmen, andererseits, wenn es notwendig ist, auch mit Medikamenten.
Wir sind ja in Österreich nicht gerade Weltmeister oder Weltmeisterinnen in der Prävention.
Nein, das sind wir definitiv nicht. Es passiert eine Entwicklung, das merke ich schon, aber wir könnten viel mehr in dem Bereich machen. Und da geht es ja eigentlich vor allem gar nicht nur so um den medizinischen Bereich, sondern da kommt eben das Thema Bildung. Also da geht es um Bildungsinstitutionen, eigentlich von klein auf, von der Kinderkrippe weg bis zum Kindergarten, Volksschule und dann natürlich auch weiterbildende Schulen, die da vor allem im skandinavischen Raum eine viel größere Rolle in der Gesundheitsprävention einnehmen. Ja. Und am Ende des Tages ist es ja interessant, wenn man sich über diese Dinge wissenschaftlich Gedanken macht, kommt man drauf, es sind einfach die großen Dinge wie Bewegung, Ernährung, Alkohol und Rauchen. Das sind die großen Themen, die dann eben mit psychosozialen Themen wie Stressmanagement, Familienhintergründe und so weiter zusätzlich noch vergrößert werden. Aber das sind die großen Themen in unserer Gesellschaft. Ja?
Und diese großen Themen sind ja auch relevant, wenn es um die Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen geht, wie Bluthochdruck, erhöhter Blutzucker oder hohes Cholesterin. Warum sind diese Faktoren ein Risiko? Welche Rolle spielen da die Gene, der Lebensstil?
Also alle diese Risikofaktoren zielen eigentlich auf eine zentrale Sache und das sind Entzündungsprozesse an der Gefäßinnenwand, also an der Arteriengefäßinnenwand von uns Menschen. Ja? Warum ist das so? Damit unser Körper diese Blutgefäße gesund halten kann, brauchen wir eine Regulation von Entzündungsprozessen, weil Entzündungen sind im Körper notwendig, um Heilungsprozesse voranzutreiben, um Infektabwehr zu machen, um Tumorzellen abzuwehren. Das heißt, Entzündungsprozesse sind per se nichts Schlechtes, aber wenn sie weitläufig überufern und unkontrollierbar werden, dann können diese Entzündungsprozesse diese sehr, sehr heikle Innenwand der Gefäße immer mehr angreifen. Das ist natürlich ein Prozess, der geht nicht von heute auf morgen, sondern das dauert Jahre bis Jahrzehnte. Aber diese kontinuierliche Entzündung an den Gefäßinnenwänden führt dann dazu, dass diese Gefäßinnenwand sich verändern kann und eben dann zusätzlich mit Cholesterin dann wirklich auch verdickt und verkalkt. Und alle großen Faktoren, wie eben vor allem Rauchen, schlechte Ernährung, wenig Bewegung, Stress im Alltagsleben, zielen auf diese Entzündungsprozesse an der Gefäßinnenwand, die dann eben über Jahre und Jahrzehnte zu einer Verkalkung, Verengung und weiterführend dann zu Schlaganfall und Herzinfarkt führen.
Du hast einmal gesagt, jede Zigarette löst eine Entzündungsreaktion im Körper aus.
Genau so ist es. Das ist den wenigsten Leuten bekannt, dass also das Inhalieren von Zigarettenrauch in der Lunge massive Entzündungsprozesse auslöst, das nachher durch den ganzen Körper weiter transportiert wird. Und wer transportiert das weiter? Das Blut. Und wer beinhaltet das Blut? Das sind die Blutgefäße. Das heißt, die Blutgefäße bekommen einfach direkt Kontakt zu diesen Entzündungsprozessen. Und über diese permanente Entzündung beginnt nachher die Gefäßinnenwand mehr oder weniger sich zu entzünden. Und durch diese Entzündung können dann andere Faktoren wie Cholesterin etc. massiv zum Wirken beginnen und über die Zeit dann dort Verkalkungen, Verengungen und dann in weiterer Folge auch Schlaganfall, Herzinfarkt machen.
Gibt es Unterschiede in der Betroffenheit von Frauen und Männern?
Ja, bei Schlaganfall, Herzinfarkt ist auf jeden Fall der Mann häufiger betroffen als Frauen. Das sieht man eben auch bei den 10-Jahres-Risikorechnern, wenn ich da die gleichen Daten eingebe und das Geschlecht ändere, sieht man, dass die Männer immer schlechter aussteigen. Das ist weitläufig bekannt. Da gibt es mehrere Hintergründe, warum das so ist. Hat natürlich hormonelle Hintergründe, aber auch Risikofaktoren. Ansammlungen sind bei Männern anders als bei Frauen, aber eben auch hormonelle Einflüsse, die das Immunsystem dann mit den Entzündungsprozessen beeinflussen, sind anders.
Wobei nach den Wechseljahren, glaube ich, das Risiko für Frauen ansteigt.
Ja, genau, weil da das Östrogen, dieser Östrogeneffekt dann sozusagen wegfällt.
Was das Cholesterin betrifft, da hört man ja auch ganz oft, das sei familiär bedingt und würde sich durch eine gesunde Ernährung oder Bewegung nicht reduzieren lassen. Wenn man jetzt Cholesterin isoliert betrachtet, ab wann wird es gefährlich? Muss man auch Cholesterin immer im Zusammenhang sehen oder gibt es das auch, wenn man es isoliert betrachtet, dass man sagt, da muss man jetzt reagieren?
Es gibt die familiäre Cholesterinproblematik, die ist aber eigentlich relativ selten. Also die echte genetische Cholesterinproblematik ist in der Wald- und Wiesenmedizin, so wie ich sie in Bernbach in der Weststeiermark betreibe, eigentlich nicht das große Thema, sondern das Hauptthema ist definitiv eine Cholesterinerhöhung, das über die Ernährung und den Lebensstil läuft. Ja, das heißt, isoliert ein Cholesterin betrachten ist eigentlich nicht wirklich professionell, sondern wenn jemand über Cholesterin redet, muss man immer das Gesamtbild betrachten, das heißt die Gesamtheit der Blutwerte, eben auch nicht nur den Gesamtcholesterin, sondern davon das Gute und Schlechte anschauen, in Zusammenschau mit Lebensstil, Blutdruck, Diabetesrisiko, familiären Geschichten und dann das als Gesamtbild abbilden, das machen auch alle professionellen Risikorechner so, die man dann eben verwendet und dieser Risikorechner gibt mir dann eine Zahl, eben dieses 10-Jahres-Risiko. Ja, und mit diesem 10-Jahres-Risiko kann ich dann objektiv arbeiten und sagen, okay, ich habe ein 15-prozentiges 10-Jahres-Risiko und jetzt muss ich schauen, dass ich da unter 10 oder so eventuell sogar unter 5% wieder runterkomme.
Bluthochdruck ist ja ein weiterer Risikofaktor. Wie und warum entsteht Bluthochdruck?
Es gibt mehrere Hintergründe, warum Blutdruck sich erhöhen kann. Die häufigste Blutdruckthematik ist ein sogenannter essentieller Bluthochdruck, wo wir die genauen Umstände nicht kennen, wo aber die Balance zwischen vegetativem Nervensystem, also zwischen antreibendem Nerv und Ruhenerv gestört ist. Ja, es gibt auch andere Hintergründe, die hormonelle Hintergründe, Schilddrüse oder andere Hormone können den Blutdruck auch steigern. Aber generell kann man davon ausgehen, dass diese Dysbalance zwischen aktivierenden Schenkel des Nervensystems, der sogenannte Sympathikus, und der Ruheschenkel des Nervensystems, der Parasympathikus, dass das aus einer Balance heraustritt und dass man zu sehr in den roten Bereich rutscht. Das heißt, man kommt zu sehr in die Anspannung und zu wenig bleibt man in der Ruhe. Und dann kommt es eben über eine Zeit lang dann immer mehr zu einem Anstieg dieses Sympathikus-Tonus und darum eben auch zu erhöhtem Blutdruck.
Wie gefährlich ist erhöhter Blutdruck?
Der erhöhte Blutdruck ist auch, ich merke das mit Patienten immer wieder, in der Akutphase haben die Leute teilweise Angst, wenn sie mit 150 Blutdruck sozusagen kommen. Das ist meistens nicht gerechtfertigt. Das heißt, akute Blutdruckkrisen sind natürlich, wenn sie wirklich ausgeprägt sind, schon massiv ernst zu nehmen. Aber was in der Bevölkerung das relevante Thema ist, ist der chronisch über Jahre und Jahrzehnte erhöhte Blutdruck, der meistens nicht erkannt ist. Das ist das große Thema.
Was entsteht, wenn das über Jahre oder Jahrzehnte nicht erkannt wird?
dadurch, dass das sozusagen ein System ist, wo einfach wie in einem Gartenschlauch ähnlich ein Drucksystem herrscht, dadurch, dass vermehrt Druck auf die Gefäßinnenwand ausgeübt wird, kommt es auch da wieder zum vermehrt Entzündungsprozessen, wenn der Blutdruck erhöht ist. Und diese Entzündungsprozesse können dann über Jahre und Jahrzehnte eben dann dazu führen, dass dann die Gefäßinnenwand verkalkt.
Und ein Schlaganfall,
genau, Schlaganfall und Herzinfarkt dann auslösen. Ja.
Das auslösen.
Oder eben auch Nierenprobleme, das ist bei den Bluthochdruckpatienten auch ein wichtiges Thema.
Blutzucker, also Diabetes, ist auch noch ein Thema. Da gibt es ja auch verschiedene Formen von Diabetes.
Genau, also die häufigste Form ist der Typ 2 Diabetes. Das ist der Nahrungsmitteldiabetes, wenn man so will, der Lebensstil-Diabetes, wo wir über falsche Ernährung und Bewegungsmangel den Körper dazu veranlassen, dass er sagt, ah, der Blutzucker ist mir eigentlich egal, dass er hoch ist, weil ich habe eh so viel anderes, was ich zum Essen kriege, und darum lasse ich meinen Blutzucker in Ruhe. Dadurch steigt er immer mehr, der nüchtern Blutzucker geht da so hinauf. Das Insulin ist aber eigentlich nicht mehr in der Lage, bei gleichen Milligramm pro Bluteinheit den gleichen Effekt auszuüben, weil der Körper sozusagen träge wird. Und darum spricht man von einer sogenannten Insulinresistenz. Das heißt, die gleiche Menge an Insulin hat nicht die gleiche blutzuckersenkende Wirkung wie vorher, weil der Körper einfach sozusagen keine Lust mehr drauf hat. Und darum ist auch die klare Antwort, wenn ich in die Insulinresistenz rutsche, dass ich dem Körper Zucker wieder attraktiver mache, indem ich meine Ernährung umstelle und auch wieder Bewegung ins Leben hole, damit der Körper sagt, er hat wieder eine Notwendigkeit, diese Dinge abzubauen.
Über die Möglichkeit der Prävention sprechen wir dann gleich. Vorab noch eine Frage, inwieweit treffen denn diese Risikofaktoren bei Menschen ganz oft zusammen? Also erhöhtes Cholesterin, erhöhter Blutdruck, Diabetes. Tritt das bei Menschen oft isoliert auf oder gibt es viele Menschen, die haben mehrere dieser Risikofaktoren?
Also es gibt sehr viele Menschen, die haben eigentlich eine Zusammenkunft von allen Risikofaktoren. Ja, der Klassiker wäre ein 55-jähriger Mann, der Raucher ist, leicht übergewichtig, erhöhten Blutdruck, leicht erhöhter Blutzucker, Cholesterinthematik, Vater mit 45, 50 an Herzinfarkt verstorben. Das ist eine sehr, sehr häufige Konstellation, dass also diese Gesamtkonstellation von den einzelnen Risikofaktoren zu einem ganzen großen Risikokonstellationsberg sich zusammenschoppt sozusagen, ja. Aber es gibt natürlich auch Patienten, aber das ist eher seltener, die nur einen isolierten Risikofaktor haben. Der wäre zum Beispiel der Klassiker des Cholesterin. Das kommt schon immer wieder vor, dass jemand, der mit 25 Jahre alt ist und einfach eine leicht erhöhte Cholesterin-Thematik hat und sonst alle Werte unauffällig sind und auch eine Familiengeschichte. Und darum ist es eben so wichtig, immer anzuschauen, wer vor einem sitzt. Also ich kann jetzt nicht nur aufgrund des Cholesterins sofort sagen, was notwendig ist, sondern ich muss mir immer anschauen, wer das genau ist.
Das heißt, die Risikoabschätzung ist immer eine Gesamtschau.
Genau.
Auf den Patienten.
Ist immer eine Gesamtschau. Und es ist auch ganz wichtig, die Risikofaktoren addieren sich ja. Das heißt, wenn ich hohen Blutdruck habe, Cholesterin und Diabetiker bin und auch noch geraucht habe oder noch immer rauche, einen stressigen Beruf habe, dann ist das natürlich, wenn man das in Lawinenwarnstufen ausdrückt, Lawinenwarnstufe 4 bis 5. Wenn jemand 30 Jahre alt ist, sonst keine Risikofaktoren hat und ein erhöhtes Cholesterin hat, dann ist das Lawinenwarnstufe 1.
Erlebst du in deiner Praxis, dass Risikofaktoren überschätzt werden oder dass sie auch unterschätzt werden?
Ja, absolut. Also dazu gehört das Cholesterin. Das Cholesterin wird auf der einen Seite massiv überschätzt. Also die Leute kommen eigentlich mit sonst überhaupt keinen Risikofaktoren und dann massiver Angst, weil Cholesterin eben über den Grenzwert drüber ist, wo die Leute wirklich Angst haben und eigentlich ihr Risiko viel niedriger ist. Bei Cholesterin ist es aber auch umgekehrt, dass es Leute gibt, die aber andere Risikofaktoren und glauben, ihr Cholesterin ist eh so weit halbwegs okay, dann aber das Fehleinschätzen, dass er gerade bei ihnen viel zu hoch ist. Und darum, das bildet sich dann eben auch da wieder ab, was wir vorher besprochen haben. Das Zentrum des Ganzen ist die Entzündung der Gefäße. Und wenn ich dann sozusagen Raucher bin, übergewichtig und Diabetiker, dann ist natürlich das Cholesterin viel, viel relevanter als bei jemandem, der 25 Jahre alt ist, ein veganer Triathlet ist. Ja, also da muss man schon das Gesamtkonzept zusammenbringen.
Gibt es auch noch Faktoren, die ganz wenig betrachtet werden, wie zum Beispiel so schwierige Lebensumstände oder Schlafmangel, die als Risiko für die Gesundheit gewertet werden können?
Ja, also ich glaube, das Wort Stress, das ich ja generell nicht so gern mag, weil es einfach so ein Wald- und Wiesenwort ist und viele Leute oft gar nicht so begreiflich, was Stress eigentlich bedeutet, das wird massiv unterschätzt. Also gerade langfristige negative emotionale Zustände können ein sehr, sehr großes Risiko bringen für jede Art von Erkrankung, aber eben auch für Schlaganfall, Herzinfarkt klassischerweise. Und das Problem ist, dass wir das halt oft schwer abbilden können, weil ich habe ja nicht wirklich was in der Hand, wo ich sage, aha, ich habe gesehen, im letzten Jahr ist es ihnen nicht gut gegangen. Das ist halt eine schwierige Sache, das auf den Boden zu bringen, aber das ist extrem relevant.
Wenn Menschen dieses Risiko negieren, dann gibt es oft die Aussage, ja, der Großvater meiner Nachbarin ist auch 95 geworden, hat jeden Tag 20 Zigaretten geraucht und jeden Tag ein Glas Wein getrunken. So schlimm kann es nicht sein.
Genau, das ist das klassische Argument und da muss man immer ganz entgegentreten und sagen, Risiko bedeutet ja immer pro 100 Patienten. Ja, das heißt natürlich, nicht jeder Raucher wird in seinem Leben Schlaganfall, Herzinfarkt bekommen, aber wenn wir uns 100 Raucher anschauen und 100 Nichtraucher und die zwei Gruppen dann 20 Jahre lang begleiten, sehen wir, dass die Rauchergruppe natürlich um einiges mehr Schlaganfall, Herzinfarkte bekommen wird als die Nichtrauchergruppe. Das ist gleich wie beim Bergsteigen mit den Lawinen. Nicht jeder 40 Grad nordseitig wird eine Lawine abgehen, aber wenn man 100 Mal den Hang runterfährt, ist das Risiko einfach massiv erhöht.
Und ich kann es nicht wissen, ob ich zu denen gehöre.
Genau so ist es.
Wo das Risiko nicht, das heißt, genau, die Auswirkungen.
Und das ist eben dieser blinde Fleck. Ja? Das heißt, diese Aussagen, ich kenne jemanden, der, das ist immer eine Einzelbeobachtung, aber es ist extrem schwierig, daraus für eine größere Bevölkerungsschicht sozusagen eine Aussage zu treffen.
Wir haben jetzt viel über Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen gesprochen. Viele Risikofaktoren spielen ja auch bei anderen Erkrankungen eine Rolle. Ich habe da kürzlich ein Interview mit der Krebsforscherin Hanna Heikenwälder gelesen. Die sagt, Krebs ist kein plötzliches Schicksal, sondern ein Prozess, den wir über viele Jahre hinweg beeinflussen können. Welche Rolle spielen denn bei Krebserkrankungen Risikofaktoren und was bedeutet das ganz praktisch für die Prävention?
Eine große Sache. Ja, also wir wissen mittlerweile, dass es sehr viele Krebserkrankungen gibt durch diese klassischen Risikofaktoren, die wir vorher schon besprochen haben. Eben Rauchen, Übergewicht, Bewegungsmangel, aber auch falsche Ernährung, dass es da sehr, sehr viele Hintergründe auch für Krebserkrankungen gibt. Bei Krebs muss man natürlich sagen, und das ist für viele Patienten oft nicht so ganz klar, es gibt ja den Krebs nicht, sondern Krebs hat ja eine Vielzahl von Erkrankungen im Hintergrund. Lungenkrebs ist nicht das gleiche wie Dickdarmkrebs, es ist nicht das gleiche wie Brustkrebs oder Leukämie, also Blutkrebs. Das heißt, man muss da jeden Krebs unterschiedlich wahrnehmen. Klassischerweise, wenn man uns für die Risikofaktoren hernimmt, ist natürlich das Rauchen eines der Hauptrisikofaktoren für Lungenkrebs zum Beispiel. Ich glaube, das ist auch weitläufig bekannt. Rauchen ist aber für andere Krebserkrankungen auch ein isolierter Risikofaktor, wie zum Beispiel für Brustkrebs oder auch Dickdarmkrebs. Das heißt, Rauchen spielt also in der Krebsprävention eine Riesenrolle, auch weg vom Lungenkrebs gesehen. Warum? Weil Rauchen neben den ganzen Entzündungsstoffen, die wir vorher schon besprochen haben, die auch, und das ist wichtig, Entzündung kann auch Tumorerkrankungen voranschreiten lassen, aber im Rauch sind halt auch sehr viele krebserregende Stoffe drinnen, die eben an den diversen Organen im Körper Schäden anrichten können. Und wenn dann eine genetische Neigung besteht zu einer Entartung, dann kann das halt auch passieren.
Neben dem Rauchen gibt es noch so wichtige Risikofaktoren, die ganz besonders beim Thema Krebs eine Rolle spielen.
Also ein, was mir ganz wichtig ist, ist Alkoholkonsum. Das wird in Österreich ziemlich unterschätzt noch, dass Alkoholkonsum bei einer Vielzahl von Krebserkrankungen eine sehr wichtige Rolle spielt. Und da gibt es klarerweise jetzt ein ganz klares Statement, kein Gramm Alkohol ist gesund.
Weil das hat das ja heißt, immer das gesunde gegeben. Achtel?
Genau, das gesunde Achtel, das gibt's nicht mehr. Ja, sondern es muss einem bewusst sein, dass Alkohol eine zellschädigende Substanz ist. Das heißt, jeder Schluck Alkohol wird meinen Körper schädigen. Natürlich weiß ich, dass es da in Studien gibt es auch Hinweise, dass man sagt, also bis zu 80 Gramm Alkohol pro Woche, bis dorthin ist sozusagen der Schaden rein statistisch gesehen nicht dramatisch erhöht. Und da beginnt's dann. Das heißt, man kann sagen, 3 bis 4 Bier pro Woche, große Bier pro Woche, das ist sozusagen die Grenze und ab da beginnt statistisch dann wirklich anzusteigen. Aber trotzdem, ein Bier pro Woche alleine schädigt auch schon die Zellen im Körper und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man das wahrnimmt. Ein weiterer Faktor ist natürlich auch Übergewicht. Übergewicht ist ein sehr, sehr wichtiger Risikofaktor für diverse Krebserkrankungen, weil Übergewicht auch hormonell aktiv ist. Sprich, durch das Übergewicht wird unser Hormonhaushalt verändert und Hormone haben natürlich, wie weitläufig bekannt, einen sehr starken Einfluss auf Körperzellwachstum.
Was den Alkohol betrifft, habe ich den Eindruck, dass das noch nicht angekommen ist in der Bevölkerung, diese neuen Erkenntnisse.
Nein, überhaupt nicht.
Gesunde Achtel gilt noch immer.
Gesunde Achtel gilt noch immer, ja.
Wenn ich jetzt meine Risikoabschätzung gemacht habe, dann ist ja der nächste Schritt der Therapie oder der Behandlung oder der Prävention. Wie ist denn da der Ablauf?
Also um das jetzt ein bisschen auseinanderzudrücken sozusagen, wenn man jetzt vom Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen spricht, da richtet man sich eigentlich direkt nach diesem 10-Jahres-Risiko. Ja? Je nachdem, wie viel Prozent ich da herausbekomme, ist dann ganz klar, dass ich einerseits durch Lebensstil alleine und oder mit Medikamenten dann dazu helfe. Und dann schaue ich mir eben an, wenn ein Mann zum Beispiel ein 25-prozentiges 10-Jahres-Risiko hätte, was relativ hoch ist. 25% heißt also, jeder Vierte in dieser Konstellation kriegt in 10 Jahren Schlaganfall, Herzinfarkt. Das ist natürlich sehr, sehr hoch. Mit solchen Leuten muss ich dann reden über Alltagssachen wie Rauchen, Bewegung, Ernährung, Alkohol. Aber ich muss natürlich dann auch schauen, wenn der Blutdruck erhöht ist, muss ich den einstellen. Wenn der Cholesterin-LDL-Wert über 110 ist, sollte ich ihn auch einstellen. Das heißt, da würde man dann schon medikamentös den Leuten unter die Arme greifen, parallel mit Lebensstiländerung. Und da muss man natürlich schon sagen, dass die Lebensstiländerung natürlich extrem viel effizienter ist als eine medikamentöse Therapie. Das macht die Therapie nicht schlecht, aber muss ich klar sein, dass wenn ich anfange, dreimal pro Woche auf den Berg zu gehen oder laufen zu gehen und Muskeltraining zu machen und mich vor allem gesund ernähre und die Zigarette wegtue, dass diesen Effekt kann ich mit Medikamenten in keiner Art und Weise erreichen. Ja? Aber für die richtigen Patienten sind Medikamente eine ganz wichtige Möglichkeit, weil eben zum Beispiel Raucher ja nicht von heute auf morgen einfach so aufhören, weil das einfach eine Suchterkrankung ist. Und den Leuten kann ich dann mit Cholesterinmedikamenten und den richtigen Blutdruckmedikamenten definitiv einmal ihr Risiko runter reduzieren. Von zum Beispiel 25% auf 16%. 10% weniger ist eine große Sache.
Wenn ich eine Zeit lang Medikamente nehme, parallel dazu meinen Lebensstil verändere, dann kann das auch sein, dass ich in einiger Zeit die Medikamente nicht mehr benötige.
So ist es, das ist absolut möglich. Vorausgesetzt, und das muss man dazu sagen, ich hatte noch nie Schlaganfall, Herzinfarkt. Wenn ich schon ein Ereignis hatte, ändert sich das Ganze, weil dann habe ich ein Grundrisiko von 50% wieder was zu bekommen und dann macht eigentlich ein Medikament immer einen Sinn. Ja? Aber prinzipiell ist das auch ein Ansporn, wenn ich den Leuten sage, hören Sie zu, solange Sie rauchen, sollte man die Cholesterin definitiv runtersenken. Wenn Sie dann aber nicht mehr Raucher sind und Sie auf die Ernährung schauen, dann schaffen wir es vielleicht, das Medikament wieder wegzutun.
Wenn ich einen Herzinfarkt gehabt habe, brauche ich immer die Statine.
Genau, ja? Die Cholesterinmedikamente sind für Leute, die einen Herzinfarkt gehabt haben, eigentlich immer zu empfehlen und auch die Blutverdünnung, weil wir aus Studien wissen, dass das Ganze dann wirklich runter reduziert wird.
Beim Thema Cholesterin, da gibt es ja auch diese Nahrungsergänzungsmittel, die dazu dienen sollen, das Cholesterin zu reduzieren.
Das würde ich definitiv so nicht empfehlen. Also wenn jemand wirklich etwas braucht, um mit einem Medikament / Nahrungsergänzungsmittel den Cholesterin zu senken, dann würde ich das immer mit professionellen Medikamenten machen. Und wenn man es nicht braucht, dann braucht man auch kein Nahrungsergänzungsmittel. Genau, also wenn Medikament, dann kontrollierte Dosis.
Die Effizienz von Lebensstilveränderung im Vergleich zu Medikamenten, wie würdest du das einschätzen?
Also die Lebensstiländerung sowohl individuell als auch auf einer Bevölkerungsebene ist natürlich um einiges effektiver. Das muss einem bewusst sein, dass man da sehr viel, gerade bei Schlaganfall, Herzinfarkt, hat man da extrem viel selber in der Hand. Ja? Aber man muss natürlich auch realistisch sein, dass natürlich, nehmen wir diesen 55-jährigen Mann wieder her, der raucht, übergewichtig ist, immer wieder was trinkt, sich schlecht ernährt und viel Stress hat. Natürlich muss man da realistisch sein. Es wird einige geben, die dann sagen, na, ich höre von heute auf morgen auf, ich gehe jetzt dreimal die Woche laufen oder Radfahren, gehe mich vor allem gemüselastig ernähren und trinke nichts mehr. Das gibt es. Aber die Realität ist halt oft so, dass die Leute nicht wirklich was verändern. Aber die Medikamente nehmen sie. Das heißt, da muss man den Leuten auch ganz klar kommunizieren, solange ihr Lebensstil so ist, sollten sie die Medikamente einnehmen. Wenn sie wirklich das Ganze gut ändern, dann können wir drüber reden. Weil sich natürlich die Sachen auch verändert. Der Blutdruck geht runter, die Cholesterinwerte gehen runter, der Diabetes kann auch wieder verschwinden, ja, wenn er im Frühstadium ist. Das heißt, das kommt ja auch immer wieder vor.
wenn ich jetzt zwischen 50 und 60 bin, ziemlich hoch im Risiko und würde jetzt sagen, okay, jetzt bin ich schon so alt, ich habe nicht viel auf mein Gesundheitskonto eingezahlt. Mhm. Macht es dann noch Sinn, in die Prävention zu gehen oder gibt es so einen Zeitpunkt, wo Prävention, Lebensstilveränderung nichts mehr bewirkt?
Prävention ist immer wichtig, egal wie alt man ist, egal was man für eine Vorgeschichte hat, weil, und da geht es wieder gesagt um diese Entzündungsprozesse, wenn ich mit 85 mit dem Rauchen aufhöre, habe ich am nächsten Tag diese Entzündungsprozesse nicht mehr im Körper. Das heißt, es ist egal, wer das ist, es macht immer einen Sinn, diese Dinge noch anzugehen.
Wenn ich jetzt 10 oder 20 Jahre in meine Zukunft schaue, welchen Unterschied macht es konkret, ob ich mich heute mit meinen Risikofaktoren beschäftige oder nicht?
Es macht einen Riesenunterschied, weil wenn ich heute sozusagen diese Dinge mir einfach einmal konkret anschaue, und da geht es oft einfach um einen Bewusstwerdungsprozess. Und so wie du mich kennst, das ist etwas, was ich sehr gern mag, dieses Thema Bewusstwerdung. Was heißt das? Dass es wird mir klar, ich bin Mitte 50, ich bin Manager oder jemand, der sehr viel Stress hat, ich rauche, ich mache wenig Bewegung. Wenn ich heute das mir in den Spiegel schaue und erkenne, aha, das ist eigentlich nicht gut, was ich da tue, und ich ändere daran was, dann kann es damit sehr gut sein, dass ich in 20 Jahre später keinen Infarkt hatte, keine Krebserkrankung bekommen werde und einfach noch eine sehr gute Lebensqualität auch mit Mitte, Ende 70 habe. Und das macht einen großen Unterschied, ob man mit seinen Enkelkindern noch Bobfahren gehen kann oder nicht.
Was macht denn für dich die Herausforderung als Arzt aus in der Begleitung von Menschen in dieser Bewusstwerdung der Risikofaktoren und auch der Bewusstwerdung der Änderungsnotwendigkeit oder Möglichkeiten oder Chancen?
Man kriegt Respekt, und das ist das, was ich in den letzten Jahren selber auch immer wieder erlebt habe. Die Leute machen die Dinge ja nicht zum Spaß. Und das muss einem als Arzt auch bewusst sein, dass die Leute ja sehr oft ein Leben führen, das nicht leicht ist und dass darum diese Risikofaktoren entstehen. Ja, ich habe natürlich schon die Leute, die sagen, ich liebe Rauchen und das Rauchen ist mein Hobby, das habe ich. Aber die meisten Leute, die rauchen, erzählen mir, dass Rauchen ihre Flucht vom Wahnsinn im Alltag ist. Genauso mit dem Alkohol, genauso mit dem Essen. Und das muss man natürlich auch dann, da kriegt man Respekt davon, wenn man die Geschichten der Leute hört und hört, aha, die pflegt ihre Mutter seit 25 Jahren, die hat sonst niemanden im Leben, hat nur Stress und die Zigarette ist ihre Ausflucht aus diesem Horrorszenario. Da kann man nicht einfach sagen, hören Sie auf und was tun Sie da, sondern da muss man einfach auch mit Respekt sehen, dass da halt auch Lebensgeschichten dahinter stehen.
Als ich noch geraucht habe, war die Zigarette die Pause im Arbeitsalltag.
Genau. Ja, absolut. Das habe ich ja noch selber erlebt, dass das so war. Beim Bundesheer, kann ich so sagen. Ja, da wurde immer Raucherpause gemacht. Ja, genau. Das war ganz normal.
Die Rauchpause.
Die Rauchpause.
Wie könnte man denn die ersetzen, die Rauchpause? Wenn man jetzt in den Alltag schaut und sagt so, ich mache jetzt eine Rauchpause und das ist ein Ritual. Das heißt, da geht es ja vielleicht auch darum, für ungesunde Dinge neue Rituale zu entwickeln.
Ja, also aus evidenzbasierter Sicht, also aus wissenschaftlicher Sicht, würde mir eine Kaffeepause schon mehr gefallen, weil der Kaffee ja, wenn er richtig gemacht ist und qualitativ gut ist, ja sogar gute gesundheitliche Effekte haben kann. Aber es geht vielleicht auch um eine Tratschpause, um eine Redepause, um eine soziale Interaktionspause. Ich glaube, solche Dinge könnte man relativ schnell umändern und würde das Rauchen nicht mehr wirklich so eine große Rolle spielen.
Wenn wir das Thema Risikofaktoren aus ganz individueller Sicht anschauen, wie schaust du da als Arzt drauf?
Ich glaube, das ist das, was wir vorher angesprochen haben, ist ganz wichtig, dass man sich die Zeit nimmt und ein Gespräch sucht. Gespräche werden immer so unterschätzt in der Medizin. Ein Gespräch sucht, wo man sein eigenes Leben mit dem Arzt reflektieren kann, objektive Blutwerte in der Hand hat, und dann kann man sein individuelles Risiko für Dinge berechnen und anschauen und auch die Interventionsmöglichkeiten sich genau durchdenken, weil, das wird ja auch immer unterschätzt, ich muss ja auch, wenn ich etwas mache, will ich auch was dafür zurückbekommen. Und da ist natürlich so wie im Leben überall, je besser und intelligenter ich die Entscheidung treffe, wo ich Geld und Zeit investiere, desto mehr kommt zurück. Und das ist dann oft interessant, die Leute zu mir sagen, was soll ich als erstes angehen? welcher Faktor? Und wenn die Leute dann mit verschiedensten Risikofaktoren zu mir kommen, dann sage ich immer, passt. Erstes Halbjahr nur rauchen. Erster großer Schritt, nur das Rauchen angehen. Wenn wir das geschafft haben, dann reden wir weiter. Und da geht es auch darum, dass die Leute sagen, na, ich mache das, den Cholesterinwert, den machen wir jetzt. Und dann sage ich, na, tu mal das Rauchen, weil das ist der große Berg. Und wenn wir das geschafft haben, individuell den Schritt machen können, dann können wir die nächsten Sachen anschauen. Und darum, glaube ich, ist die individualisierte Medizin so relevant, um zu schauen, wer ist das, was ist das Hauptthema, und dann kann ich das auch auf den Boden bringen und den Leuten helfen, dass man da in die richtigen Dinge auch die Zeit investiert. Da liebe ich das, dass man die Statistik sozusagen als Tool, also als Werkzeug verwendet, um zu sagen, okay, wo befinde ich mich ungefähr, weil wir brauchen ja irgendwie einen Richtwert, und dann aber zu schauen, was ist jetzt möglich. Und ich glaube, dann kommt man auch wohin. Und das Interessante ist ja, wenn wir von diesem 25% 10-Jahres-Risikomann zum Beispiel sprechen, wenn der das mit 55 entlarvt und sagt, hoppala, ich bin Raucher, ich habe hohe Cholesterinwerte, mein Blutdruck ist schlecht, ich habe mich noch nie in meinem Leben bewegt, wenn ich dem dann Medikamente anbiete, ihn schaue, dass er dreimal die Woche einen Ausdauersport macht und ich es vielleicht über Raucherseminare schaffe, dass er zum Rauchen aufhört, dann ist er 5 Jahre später ein anderer Mensch. Ja, mit allen tollen Möglichkeiten, die aus sowas dann auch entstehen können.
Je früher ich beginne, umso größer auch die Möglichkeiten, langfristig etwas zu verändern. Absolut. Also es ist nie zu spät, aber ganz früh zu beginnen ist auch zielführend.
Ja, natürlich, am besten ist, wir fangen nie zum Rauchen an. Darum ist ja Prävention bei Kindern und Jugendlichen so unglaublich relevant, dass wir von klein auf den jungen Menschen das Bewusstsein mitgeben, wie wichtig das ist, gesund zu leben.
Adrian, schön, dass du heute da warst und danke, dass du uns einen Einblick gegeben hast in das Thema Risikofaktoren, Prävention und Behandlung.
Herzlichen Dank.
Und ich freue mich schon auf unseren nächsten gemeinsamen Termin aus der Serie Medizin zum Anhören mit Dr. Moser. Da sprechen wir dann über das Fasten. Diese Folge ist Teil der Reihe Wissenschaft auf den Boden gebracht, finanziert vom Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung. Das war unsere heutige Portion Kopfsalat und Butterbrot. Und wenn euch interessiert, was wir außer Podcasten sonst noch machen, besucht doch unsere Webseiten www.akzente.or.at und Begegnungszentrum-Volzberg.at. Bis zum nächsten Mal, bleibt neugierig!